Herzlich willkommen zu Perspektiven Was Nun von und mit Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Er diskutiert mit Markus Koch, Journalist und Wall Street Experte, die Frage, um die es heute geht, Covid-19, was nun? Was bedeutet denn das für die Kapitalmärkte? Was bedeutet das für Sie als Anleger? Damit übergebe ich an euch, Markus, Uli.
Fange ich doch mal direkt mit der Frage an, die, glaube ich, viele aktuell beschäftigt. Die Börse boomt, die Wirtschaft lahmt. Wie funktioniert das? Wie geht das?
Ja, also zuerst mal auch an dich, Markus. Viele Grüße nach New York. Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die dafür sprechen, dass die Börse im Moment ein Stück nach oben geht. Sicherlich erstaunlich, der Internationale Währungsfonds hat gerade heute nochmal die Prognosen nach unten genommen. Der Kapitalmarkt hat aber verstanden, dass wir ein echtes ökonomisches Problem haben im zweiten Quartal. Die Stimmungsindikatoren und vieles mehr, wie ja auch Apple Mobility Index, Frachtraten, Autoabsätze und so weiter und so fort, deuten darauf hin. Und die Bundesbank hatte das ja dieser Tage auch bestätigt, dass es wohl graduell von hier besser wird. Also ich betone graduell, wir erwarten nicht, dass wir Ende 2021 schon wieder auf dem Niveau von 2019 sind, sondern das wird lange dauern. Aber es wird eben graduell besser. Und so wie der ganze Absturz der Ökonomie im Grunde ja politisch verordnet war, weil es eine Maßnahme für die Gesundheit war, so kann man fast sagen, ist die Hosse jetzt auch politisch verordnet, nämlich mit extremen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen. Und da die Unternehmen nicht investieren, weil sie ja unausgelastete Kapazitäten haben, weil die Haushalte auch zuerst mal vorsichtig sind und sparen, muss das Geld ja irgendwo hin. Und da man eben auf den Rentenmärkten oder in den Sparbüchern nichts mehr bekommt, geht dann eben doch einiges an die Aktienmärkte. Und das scheint mir doch auch ein Grund zu sein, warum wir hier jetzt nach oben tickern, dass die Märkte auch glauben, dass es irgendwie graduell besser wird, sicherlich den langfristigen Trend einpreisen und die großen Indizes wahrscheinlich nicht so viel Korrelation haben, also nicht so viel Gleichlauf haben mit den nationalen Bruttoinlandsprodukten, wie man das sonst gerne erzählt.
Aber ich muss ein bisschen schmunzeln, Uli, und ich weiß, wir sind ja auf dem Kanal der Deutschen Bank, aber ich bin hier quasi als Externer, deshalb wage ich mal diesen Vergleich. Franz Josef Strauß hat mal dieses schöne Zitat gebracht: Geld ist geil wie ein Bock, aber auch so scheu wie ein Reh. Zurzeit hat man den Eindruck, dass die Aktienmärkte doch schon sehr überdreht sind. Vor allen Dingen der Nasdaq geht senkrecht durch die Decke. Amazon 60%, Apple 60% plus in 3 Monaten. Microsoft seit Jahresauftakt fast 30% plus. Und man hat gemerkt, dass auch in dieser Woche, in dieser Debatte mit der Notenbank oft diese Frage aufgeworfen wurde, ob die Notenbanken hier auch eine Spekulationsblase mit verursachen durch ihre sehr aggressive Geldpolitik und der Tatsache eben, dass wir eben doch ein großes Gap haben zwischen der realen Wirtschaft und dem Aktienmarkt, der durch unglaublich viel Geld und Liquidität nach oben gespült wird.
Also Markus, da kann ich dir nur zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass 10 Aktien im Wesentlichen den S&P 500 nach oben getrieben haben. Das ist die große Technologie von dir angesprochen. Da sind ein paar Finanzwerte dabei, Chiphersteller. Aber es sind eben wenige Aktien, die es nach oben getrieben haben. Was ich nur vorhin meinte mit dem Gleichlauf von Kapitalmärkten, Aktienindizes und der Realwirtschaft ist, wenn ich mir den S&P 500 angucke, habe ich gut 25% Technologie im Subsektor des S&P 500. Dann kommt nochmal Communication Services dazu mit irgendwie 10%. Dann habe ich diskretionären Konsum, das ist dann die Amazon mit dabei. Also da bin ich irgendwie bei 35%. Dann kommt nochmal obendrauf Pharma mit etwa 20%. Und das sind ja im Wesentlichen alles Profiteure.
So ist es.
Und muss man sich eben auch nicht wundern, dass der S&P 500 da nach oben geht. Aber du hast schon recht, wenn man sich einfach die PEs anguckt, natürlich jetzt gerade auch durch die 10 gezogen, sind die schon sehr, sehr hoch. Also PEs, Kurs-Gewinn-Verhältnisse in Deutsch. Wenn man sich allerdings die Equity-Risk-Premium anguckt, also die Risikoprämie, die auf Aktien gefordert wird, ist die auch relativ hoch. Und da wird eben der Zins berücksichtigt. Und wie ich das vorhin gesagt habe, es ist viel, viel Geld im Umlauf. Deswegen ist auch deine Bemerkung, glaube ich, richtig, dass die Notenbanken hier durchaus diese Hosse füttern im Moment. Nur das werden sie noch für einige Zeit tun. Und natürlich kann ich mir jetzt Gedanken machen, naja, wann gehen die denn wieder raus? Die Fed hat aber schon in ihren Forward Guidance gesagt, frühestens 2023. Also werde ich wahrscheinlich immer wieder so Tage haben wie vor 2 Wochen, als Jerome Powell gewarnt hat, dass es der Wirtschaft ja nicht so gut geht. Gleichzeitig die Infektionszahlen in den USA und in Peking gestiegen sind, der Markt massiv korrigiert hat, fast 10% an einem Tag. Heute wieder, wo die Infektionszahlen raufgehen, wo wir Zollmaßnahmen diskutieren der USA gegen Europa. Also da kommen dann wieder so 2, 3 Sachen zusammen. Möglicherweise auch ein Rebalancing der großen Investoren, vor allen Dingen derjenigen, die nicht so viel Risiko haben können, also Versicherungen, Pensionskassen und so weiter und so fort. Ein fantastisches zweites Aktienquartal. Und die müssen eben jetzt rebalancen, um wieder auf ihr normales Risikoprofil zu kommen. Also all das führt, glaube ich, jetzt dazu, dass wir Schwankungen haben. Und die werden wir auch ganz klar gesagt nach vorne weiterhin sehen.
Also um das nochmal zu erklären, ne? Also die großen Pensionsfonds in den USA, wenn der Aktienmarkt besonders gut läuft, werden die Risiken wieder angepasst, dann werden Aktien ein bisschen reduziert und Anleihen wieder ein bisschen aufgestockt und wir haben Halbjahresende und das kann also für Verwerfungen sorgen, kurzfristig, um das kurz nochmal erklärt zu haben. Aber kommen wir nochmal zurück zum Aktienmarkt. Ne? Die Notenbank kann Liquidität in die Märkte pumpen, die Notenbank und die Fiskalpolitik kann die Märkte auch hochhalten, aber die Notenbank kann eben keine Nachfrage drucken. Wie wichtig ist es denn, Stefan, dass die Wirtschaft jetzt tatsächlich auch nachkommt und anfängt, den Aktienmarkt mit zu untermauern? Und du sprichst von einer graduellen Erholung. Werden wir hier möglicherweise enttäuscht werden? Hat der Aktienmarkt zu viel vorweggenommen, dass wir eine rasante Erholung sehen werden?
Also das ist eigentlich die Gretchenfrage natürlich, die wir im Moment beantworten müssen. Wir haben ja viele Aktien, und ich hatte das vorhin versucht anzudeuten, die noch gar nicht so sehr gestiegen sind. Das sind viele zyklische Werte, die eben nur dann steigen würden, wenn wieder mehr Zutrauen in den Markt hineinkommt. Und es könnte durchaus sein in der Zukunft, also in den nächsten Wochen und Monaten, dass diese schon hochgepreisten Aktien eben relativ nicht so gut laufen und die Zykliker ein bisschen hinterherkommen. Das müssten wir sehen. Es muss aber auch klar sein, dass zum Beispiel diese V-förmige Erholung, die wir jetzt in vielen Stimmungsindikatoren gesehen haben, gerade heute war es wieder der IFO-Index in Deutschland, gestern waren es die PMIs, Stimmungsindikatoren, Citibank Surprise Index auf All-Time High in den USA, also es war schlimmer angenommen worden, als es jetzt kommt. Das wird wahrscheinlich nicht so weitergehen und von daher wird man eben immer wieder Enttäuschungen auch an den Märkten haben. Man wird auch immer wieder lokales Aufflackern dieser Corona-Krise sehen, solange wir kein Medikament oder Impfstoff haben und deswegen werden wir uns auch immer wieder mit diesen Volatilitäten abfinden müssen. Ich glaube, nur als Anleger sollte man das wirklich kühl betrachten und sich dann überlegen, kann ich in den Dips das ein oder andere eben dazu kaufen.
Was ja insbesondere Privatanleger auch getan haben, das muss man sagen, das haben wir ja in den USA auch gesehen, dass sogar in die Kursschwäche hinein im März viele Privatanleger ihre Positionen ausgebaut haben. Jetzt haben wir in vielen Staaten, auch in den USA, wieder die Debatte steigende Covid-19-Zahlen. Südkorea spricht schon von der zweiten Welle. Wir haben in einigen Bundesstaaten der USA, Texas beispielsweise oder Florida, stark steigende Zahlen. Und es wird immer wieder betont, dass wir aber trotzdem keinen landesweiten Lockdown mehr in den Vereinigten Staaten sehen werden. Ich habe das Gefühl, dass sich hier die Prioritäten verschoben haben. Im März war das Thema Nummer 1 die Gesundheit und dann managen wir die Wirtschaft. Und jetzt hat man das Gefühl, wir stellen an erster Stelle die Wirtschaft und managen dann die gesundheitlichen Konsequenzen. Täuscht der Eindruck? Und gleich die Frage dazu, Uli: Selbst wenn wir keinen Lockdown kriegen, reicht die Debatte darüber schon aus, um zum Beispiel das Konsumverhalten wieder auszubremsen?
Also das ist natürlich eine gute Frage. Wir sehen das ja auch hier in Deutschland, um Gütersloh herum, Fleischfabriken, die im Moment wieder in einen neuen Lockdown gehen, also bestimmte Kreise. Man hofft, glaube ich, nach wie vor, die Dinge zumindest hier in Europa lokal begrenzen zu können. Das scheint in den USA im Moment etwas schwieriger zu sein, zumal sich ja auch die Administration eher dafür ausspricht, keine Shutdowns, Lockdowns mehr durchführen zu wollen. Da winkt wahrscheinlich schon der Wahlkampf. der ja gewonnen werden will von verschiedenen Seiten. Also ich glaube tatsächlich, dass sich in der Diskussion ein bisschen was verschoben hat. Man hat eben doch gesehen, dass diese medizinische Maßnahme mit extremen Kosten verbunden war. Und da kann man immer drüber diskutieren, wo man sozusagen dann da die richtige Balance findet. Und normal, ich finde es richtig, dass wir am Anfang wirklich rigoros vorgegangen sind, weil wir ja gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Mittlerweile glaubt man, glaube ich, das Coronavirus etwas besser einschätzen zu können. Man hat mehr dazu gelernt und dann damit umgehen zu können. Aber ich glaube, wenn man sich gerade die Entwicklungen in den USA im Moment anguckt, ist das auch ein bisschen Daumendrücken, nicht wahr? Dass diese Dinge tatsächlich so eingehalten werden können, dass wir eben nicht ein zweites New York sehen. Das, wir haben ja gerade gelesen, um Houston herum werden mittlerweile die Intensivbetten eng. Also da würde ich schon etwas vorsichtiger mit umgehen. Da müssen wir gerade auch, was den Kapitalmarkt angeht, natürlich sehr genau drauf achten.
Deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass die Notenbanken Liquidität dem Markt zur Verfügung stellen und das ja auch tatsächlich Wirkung gezeigt hat. Das muss man schon sagen. Man sieht es an den Bondmärkten, an den Anleihemärkten, man sieht es an den Aktienmärkten. Viele Unternehmen haben sich jetzt finanziert wieder am Kapitalmarkt, sichern also Liquidität, zum Beispiel die Fluggesellschaften. Das zeigt schon Wirkung. Du hast das Thema Wahlkampf angesprochen oder das möchte ich ganz gerne aufgreifen. Wir haben die politische Unsicherheit, der Kampf zwischen China und den Vereinigten Staaten. Wir haben Joe Biden im US-Wahlkampf, der mittlerweile weit vor Donald Trump liegt. Ne? Die Wahlen sind erst im November. Viel kann passieren bis dahin. Aber was ist deine Einschätzung? Wie wird sich der Wahlkampf und welche Aspekte des Wahlkampfes werden sich auf den Markt, auf den Kapitalmarkt auswirken?
Also es wird sicherlich eine Frage sein, was Joe Biden denn dann zu seinem Wahlkampfthema macht. Ich glaube, bisher hat er noch nicht wirklich eins gefunden. Aber er hatte ja durchaus Konkurrenten mit Elizabeth Warren und Bernie Sanders, die eher auf der Seite standen, Steuern wieder zu erhöhen, also die Trump'sche Steuerreform mindestens mal rückgängig zu machen, sicherlich auch bei den reichen, sehr vermögenden Privatmenschen die Steuern anzugucken. Wir reden über Regulierung bei der Energieregulierung, bei den Finanzen. Wir reden über die Technologie, gibt es da Monopole? Elizabeth Warren hatte das vor allen Dingen angesprochen. Und es kann natürlich sein, dass diese Themen dann im Wahlkampf wieder hochkommen und den Kapitalmarkt ein Stück weit verängstigen. Also insofern wird man wirklich sehen, was wird das Thema sein, wie wird darauf reagiert. Beide Parteien sind im Grunde genommen relativ einig, also Demokraten und Republikaner, was China angeht. Von daher wird man da nicht loslassen. Wir kommen ja vom Handelsstreit über einen Technologiestreit mittlerweile zu einem Kapitalstreit, also wo es um das Listing von chinesischen Unternehmen an US-Börsen geht und damit die Kapitalaufnahme. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Und insofern wird das ein sehr spannender Wahlkampf werden. Ich glaube, es ist heute auch absolut nicht entschieden, trotz der Umfragen, wer ihn gewinnen wird. Und wir werden sehr genau darauf achten müssen, was Themen sind und wie man dann in den nächsten vier Jahren gerade in den Vereinigten Staaten weiter regieren wird.
Ich möchte dich ein bisschen genauer festnageln auf das Thema, vielleicht mit einem Satz. Warum fürchtet die Wall Street Joe Biden? Man hatte ja Donald Trump damals auch vor den Wahlen gefürchtet und hat dann das Gegenteil bekommen, einen steigenden Aktienmarkt. Ist die Furcht vor einem Sieg von Joe Biden, den die Wall Street hat, worauf beruht das und ist die Furcht begründet?
Also wir haben natürlich jetzt eine beispiellose Ausweitung des amerikanischen Defizits. Die Amerikaner weisen ja gerne immer Debt to the Public aus, also rund 80%, was dann in US Treasuries verbrieft ist. Tatsächlich liegen die Schulden der USA aber irgendwo Richtung 110%. Da kommen jetzt nochmal quasi 20% obendrauf und man wird sich natürlich darüber unterhalten müssen, wie man das in Zukunft finanzieren will. Also ich glaube, insofern werden Steuererhöhungen ein Thema sein. Und wenn man allein schon die Trump'sche Steuersenkung für Unternehmen zurückschraubt, und da ist immer die Frage, wie geht's denn bis dahin der Wirtschaft nach Corona, kann man das überhaupt machen? Das befürchten, glaube ich, viele und damit würden natürlich die Gewinne pro Aktie dann doch deutlicher nach unten gehen und damit die Bewertungen und wir hätten einfach nicht mehr solche Spielräume. Also dann ist es dann tatsächlich irgendwann nur noch die Geldpolitik, die diese Dinge treibt. Genauso geht es um Regulierung. Trump hat ja sehr großzügig verschiedene Pipelines genehmigt für Öl, auch das Fracking weiter befördert. Da gibt's ja auch durchaus Stimmen in der Demokratischen Partei, das nicht so zu machen. Also die Frage ist ja immer, was kommt dann im Wahlkampf auch tatsächlich oder was wird dann auch tatsächlich umgesetzt? Aber Regulierung, Steuererhöhungen, Zerschlagung von großen konzentrierten Unternehmen, das sind natürlich alles keine Themen, die den Kapitalmarkt dann besonders erfreuen. Und deswegen könnte es durchaus volatil werden um den Wahlkampf und Wahltermin herum.
Also ich bin wirklich gespannt, einmal, ob Trump wirklich verlieren wird. Ne? Wir wissen seit den Wahlumfragen 2016, was Wahlumfragen auch wert sein können. Und ich glaube, der zweite Punkt, du sagst es selber, es ist immer die Frage, ob die Wirtschaft Steuererhöhungen hergibt. Die Demokraten wollen sich natürlich auch nicht gleich selbst demontieren, wenn sie dann im Amt sind. Aber lass uns einen Schritt weitergehen, bevor ich zur Zuschauerfragen komme. Wir haben diese gigantischen Steigerungen bei den Bilanzen der Notenbanken. Wir haben eine deutliche Steigerung auch der Staatsverschuldung. Müssen wir uns darauf einstellen, dass im kommenden Jahr die Inflation anzieht?
Also ich glaube, zunächst mal haben wir ja gerettet. Also wir haben, oder die Politik hat entschieden, und nochmal, ich halte das für richtig, dass man einen Lockdown macht, dass man zuerst mal das Leben und die Gesundheit der Menschen in den Vordergrund stellt, und das Ganze hat einen ökonomischen Preis. Und damit die Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständigen, aber auch die Haushalte das Ganze überleben können, hat man dann Geld zur Verfügung gestellt. Unterschiedlicher Couleur, manche haben Zuschüsse gegeben, andere Garantien oder Kredite. Das war sozusagen die erste Stufe. Die zweite Stufe wird ja jetzt gerade diskutiert, beziehungsweise ist in Deutschland verabschiedet worden mit dem Konjunkturprogramm. Die EU redet noch über ein weiteres Paket. In den USA gibt es gerade auch Diskussionen zwischen Demokraten und Republikanern. Und Steven Mnuchin hatte gerade gestern gemeint, dass wohl Anfang Juli eine Einigung passieren könnte auf ein echtes Konjunkturprogramm. Damit hofft man dann, die Wirtschaft wieder anschieben zu können. Und das ist, glaube ich, auch zunächst mal richtig. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man aus den Schulden raus? Da gibt es ja grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten. Man kann wachsen, das ist immer die angenehmste. Man kann inflationieren. Man kann sparen oder man kann einen Währungsschnitt machen. Währungsschnitt ist, glaube ich, politisch einfach nicht gefragt und wird auch nicht zugelassen. Inflation halte ich für schwierig vor dem Hintergrund, dass wir Kurzarbeitergeld haben, dass wir hohe Arbeitslosenzahlen in den USA haben, dass die Kapazitäten der Unternehmen nicht ausgelastet sind, also die zuerst mal wieder aufgefüllt werden müssen, bevor denn überhaupt Investitionen stattfinden. Also all das schreit zumindest kurzfristig nicht nach einer Inflation, nach einer hohen Inflation. Ich glaube, dass sie etwas höher werden könnten. Aber im langfristigen Trend bleiben eben die Dinge bestehen, die wir ja vorher schon diskutiert haben unter den Stichworten Secular Stagnation oder Savings glatt. Das bedeutet eben Digitalisierung, Demografie. Also ich halte eine kurzfristig hohe Inflation für relativ ausgeschlossen. Ich glaube, dass sie eher weiter sinkt. Und mittelfristig könnte sie etwas höher werden, sollte aber nicht aus dem Ruder laufen. So, und damit bleibt eben im Grunde nur noch Sparen. Das scheint im Moment unpopulär zu sein oder zu werden. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir mit diesen Konjunkturprogrammen wirklich Wachstum bekommen, um aus diesen Schulden ein Stück weit herauszuwachsen. Das ist vielleicht ein Stück weit Wunschdenken, aber wir haben eben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sowas möglich ist.
Und also bei Inflation darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere in den USA. Das ist natürlich auch entgegenwirken einer wirklichen Inflation. Ich persönlich würde mal davon ausgehen, dass wir vor allen Dingen Inflation bei den Vermögenswerten sehen und bei den Sachwerten, weil die natürlich, wir sehen es ja am Aktienmarkt auch schon, weil die natürlich exorbitant hier nach oben getrieben werden.
Wir sehen es eben nicht nur bei den Aktienmärkten, sondern wir sehen es insgesamt. Ich hatte es ja vorhin versucht zu sagen, dass wenn eben viel gespart wird, weil man vorsichtig ist, nicht investiert wird, dann muss das Geld irgendwo hin. Und du hast es schon angesprochen, wir sehen es bei den Rentenmärkten, sowohl bei den Staatsanleihen, aber auch bei Unternehmensanleihen, besserer und schlechterer Bonität. Wir sehen es bei Gold, wir sehen es wieder bei den Industriemetallen. Das hängt sicherlich auch an China, die möglicherweise sogar im zweiten Quartal schon wieder wachsen werden. Aber das ist sicherlich eben viel Geld und viel Hoffnung, was da im Umlauf ist. Und wir werden jetzt uns darum bemühen müssen, ab dem zweiten Halbjahr das Wachstum wirklich wieder nach oben zu kriegen. Also nicht nur diese graduelle Erholung zu haben, die ich vorhin beschrieben habe, sondern dass die Konjunkturprogramme auch so wirken, dass wir ja zumindest auf Sicht von 2-3 Jahren dann auch wieder vernünftiges Wachstumsniveau haben, auf die alten Stände wieder zurückkommen.
Das dritte und vierte Quartal dürften wir mehr Arbeitslose wieder sehen und die Krise weltweit ist eben doch noch nicht bewältigt. Also wie sollte man sein Depot heute eigentlich strukturieren als Anleger?
Ja, was die Arbeitslosenzahlen angeht, da muss man sicherlich unterscheiden zwischen den USA und Europa. Wir haben hier viel Kurzarbeit. Wie lange wird dieses Kurzarbeitergeld gezahlt werden? Und wir haben ja auch in Deutschland beispielsweise die Insolvenzordnung ein Stück weit ausgesetzt. Wird es da Pleiten geben? Ich glaube ja. Ich glaube, dass diese Corona-Krise insgesamt ein Brennglas ist, was Trends beschleunigt, eben auch Unternehmen, die sich nicht gut auf Digitalisierung eingestellt haben, etc. pp., in einen echten Strukturwandel hinein treibt. In den USA scheinen ja die Arbeitslosenzahlen sicherlich auch nicht mit riesiger Geschwindigkeit, aber dann doch langsam wieder besser zu werden. Also insofern wäre ich da noch nicht so ganz bei dem Zuschauer, dass das alles massiv schlechter werden muss von hier aus. Aber vor dem Hintergrund würde ich eben ein Portfolio haben, was gut diversifiziert ist. Ich würde sehr viel Wert legen auf das Risikomanagement. Das hört sich jetzt alles schön plakativ an, aber was ist damit gemeint? Ich würde natürlich verschiedene Anlageklassen nutzen. Ich würde auch weltweit investieren. Ich würde die amerikanische Technologie auf keinen Fall aus den Augen lassen, auch wenn sie schon sehr hoch bewertet ist. Aber das ist ja nun auch ein echter Trend, den man sieht, der hier durch Corona beschleunigt wird. Man sollte dazu auf der Aktienseite einige Zyklika haben, weil ich glaube, mit einer graduellen Erholung werden gerade diese billigen Werte dann ein Stück weit steigen können. Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, wahrscheinlich auch ein bisschen Gold, obwohl es schon teuer ist, aber als Versicherung im Portfolio für Eventualitäten. Immobilien auch über offene Immobilienfonds. Und dann würde ich wahrscheinlich eher in die Dips hinein kaufen wollen. Ich würde jetzt nicht heute mein gesamtes Geld in den Markt hineinschieben müssen, sondern würde graduell und immer wieder sozusagen ratierlich in den Markt einsteigen, wenn sich dort die entsprechenden Gelegenheiten geben, auf Qualität achten. Ich habe mit dem Trading Floor gesprochen und man sagt mir dann, dass im Moment Investoren Aktien oft angucken wie Bonds, also ihr Geld zurückhaben wollen. Und da muss man eben dann diese Mischung finden zwischen Technologie, zwischen guten Qualitäten, die heute zum Teil schon teuer sind, und eben den Mut haben, in diese zyklischen Aktien zu gehen. Und was meine ich damit? Damit meine ich eben Materialien, Basismaterialien, damit meine ich die Industrie, damit meine ich eben all das, was sozusagen von der Konjunktur und von der Stimmung abhängig ist.
Jetzt bin ich mal böse und sage, naja, also wir bewegen uns aktuell, Uli, in einem Umfeld, in dem wir wie immer an der Börse über die Zukunft sprechen. Und die Zukunft ist eine ungewisse, das war sie schon immer, aber aktuell ist sie auch ein Experiment. Also das, was die Notenbanken machen, ist ein Experiment, das wir in diesem Ausmaß noch nie erlebt haben. Wenn das klingt, was die Notenbanken und Fiskalpolitik macht, muss man sagen, wow, das erste Mal, dass wirklich der Effekt einer Rezession komplett ausradiert wurde vom Aktienmarkt. Der Nasdaq ist ja schon wieder auf Rekordniveau. Aber wenn das nicht aufgeht, dann kann dieser Schuss gewaltig auch nach hinten losgehen. Sollte man derzeit überhaupt, und das ist eine sehr überspitzte Frage, aber ich glaube, das ist auch eine Angst, die viele hier haben, sollte man derzeit überhaupt in Anbetracht dieses großen Experiments, das wir hier haben, überhaupt noch an den Kapitalmärkten investiert sein?
Also zu dem Experiment würde ich sagen, was ist denn die Alternative dazu? Nochmal, wir haben einen handgemachten, einen bewussten Lockdown, ein Runterfahren der Wirtschaft. Was ist die Alternative? Wollen wir die Unternehmen alle pleite gehen lassen? Ich glaube, Sie sagen alternativlos, aber sozusagen, wenn man den einen Schritt macht, dann ist der andere eben nur noch konsequent. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sehen im zweiten Quartal einen massiven Absturz, den schlimmsten, den es seit 90 Jahren gegeben hat. Wir haben eine Rezession sowohl von der Angebots- wie von der Nachfrageseite. Wir haben es in 170 Ländern auf der Welt. Wir haben es in der Industrie und im Service. Das ist auch sehr beispiellos. Und die Frage, die wir uns doch stellen müssen, gerade wenn man sich sozusagen dem Aktienmarkt nähert, ja, natürlich haben wir in manchen Bereichen jetzt hohe Bewertungen. Aber wird es denn von da aus noch schlechter? Und da wäre ich beispielsweise bei Jens Weidmann und bei der Bundesbank, die sagen, im April haben wir wahrscheinlich das Tief gesehen. Das bedeutet, um es nochmal zu sagen, nicht, dass wir in der Realwirtschaft Ende des Jahres wieder auf dem Niveau von 2019 sind, aber es wird langsam wieder besser. Diese Diskussion um U's und V's und so weiter, da sage ich immer, das ist eigentlich eine Diskussion der zeitlichen Perspektive. Also gucke ich Monat auf Monat auf Monat oder Quartal auf Quartal oder gucke ich immer in Jahresringen. Natürlich wird das dritte Quartal 2020 schlechter werden als das dritte Quartal 2019, aber es wird voraussichtlich besser werden als das zweite Quartal 2020. So, und jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob der Aktienmarkt da zu schnell gelaufen ist. Nochmal, das hängt an wenigen Technologiewerten. Ganz nebenbei, nicht nur in den USA, in China ist das das gleiche Phänomen. Auch da hängen viele Industriewerte, also zyklische Werte zurück und die Technologie läuft sehr gut, wie in den Vereinigten Staaten. Die Frage, die jetzt kommt, kommen jetzt sozusagen die billigen zyklischen Value-Aktien ein Stück weit zurück? Und das könnte aus meiner Sicht die Märkte dann noch ein wenig treiben, würde jetzt auch von dem jetzigen Niveau nicht mehr die Bäume in den Himmel wachsen sehen. Wie sagt man so schön, die einfachen Gewinne sind wahrscheinlich jetzt mitgenommen. Aber ich glaube, es gibt immer noch Chancen am Aktienmarkt, wenn wir eben diese graduelle Erholung haben. Und genau da rein würde ich dann eben investieren. Das sind Trends der Zukunft und das sind die Sachen, die zumindest ein Geschäftsmodell haben nach vorne und billig bewertet sind heute aufgrund von zyklischen Sorgen und Konjunktursorgen, die wir eben in den letzten Monaten diskutiert haben.
Du hast das Thema Risikomanagement schon angesprochen, Uli, und ich finde das, da ich ja nun selber auch seit 30 Jahren an der Wall Street bin und auch viel mit Privatanlegern zu tun habe durch meinen Job, es gibt oft eine unterschiedliche Betrachtungsweise der Börse. Die einen betrachten nur die Performance und erachten Performance als das Wichtigste, wenn aber auch viele Profis sagen, naja, Performance ist eigentlich nicht das Wichtigste, Risikomanagement ist viel wichtiger. Man kann langfristig nur Vermögen aufbauen, wenn man Vermögen akkumulieren kann und durch diesen Zinseszinseffekt weiteres Vermögen aufbauen kann. Wie macht man denn Risikomanagement in einem solchen Umfeld wie heute? Wie ist man auch mit dabei? Es gibt ja nicht nur Risiken, sondern natürlich auch aufgrund Covid-19 auch Chancen, gerade bei Unternehmen, die qualitativ gut aufgestellt sind und die auch in Mitleidenschaft gezogen sind, kurzfristig. Wie sieht Risikomanagement aus?
Ja, Markus, ich würde sogar noch ein Stück weitergehen. Du kannst an den Kapitalmärkten keine Performance, keine Erträge managen. Du kannst nur das Risiko bewusst eingehen und daraus ergibt sich dann sozusagen die Performance, die man erzielen kann. Dabei sage ich den Privatkunden immer, muss man gedanklich vom risikolosen Zins ausgehen. Der ist in Europa minus 0,5, in den USA ist er 0. Und für alles, was ich mehr bekommen möchte als diesen risikolosen Zins, muss ich in irgendeiner Weise ein Risiko gehen. Sei es über verschiedene Anlageklassen, sei es über unterschiedliche Laufzeiten, sei es über unterschiedliche Anlagevehikel, Regionen in der Welt etc. pp. So, und ein Risikomanagement, da kommt eben erschwerend dazu. Früher hat man gesagt, wenn die Aktien steigen, dann laufen die Rentenmärkte nicht, also die Anleihemärkte nicht. Vice versa. Ich konnte also sozusagen mein Aktienrisiko mit Rentenmärkten einigermaßen balancieren. Ich glaube, das wird zunehmend schwierig, wo wir niedrigste Verzinsungen haben, zum Teil sogar negative Verzinsungen. Deswegen muss man sich, glaube ich, einfach noch breiter aufstellen. Man muss dann wahrscheinlich Gold und Immobilien und solche Sachen mit in seine Betrachtung hineinziehen, vielleicht eine Art Babel-Strategie machen. Also ich glaube zum Beispiel, dass Gold im Moment so steigt, obwohl ja auch die Aktien gleichzeitig steigen, ist Ausdruck dessen, dass viele eben das Risiko auf der Aktienseite mit Gold dann ein Stück ja, hedgen, also das Risiko versuchen rauszumanagen. Und das geht natürlich immer stärker auch auf der Aktienseite selbst, wie ich das vorhin gesagt habe, dass man eben Aktien heute ansieht wie Bonds, man will sein Geld zurück. Also achtet man noch viel mehr, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist, auf gute Geschäftsmodelle.
Ja, gut, Qualität.
Die Emission von Hertz mal rausgelassen. Wir dürfen ja nicht über Einzeltitel reden, aber dass ein Emittent schon im Prospekt darlegt, dass es auch möglicherweise eine Pleite werden könnte, ist schon sehr beachtlich. Kann man nur fast dankbar sein, dass die SEC das gestoppt hat. Aber will heißen, also normalerweise geht man doch schon mehr auf Qualität und guckt, wie ist das Geschäftsmodell nach vorne? Wird das in einer Nach-Corona-Welt mit mehr digitalen Angeboten etc. bestehen können? Wie sind die Bilanzen ausgerichtet etc. pp. Also ich glaube, das wird ein Trend sein, der nicht weggeht. Nichtsdestotrotz würde ich glauben, dass jetzt für die nächsten Wochen und Monate auch mal die Zykliker, von denen einige strukturelle Probleme haben, die Automobilindustrie beispielsweise, das kommt ja noch auf Corona obendrauf, dass man natürlich auch noch mit Emissionswerten kämpfen muss und mit Auflagen, die damit verbunden sind, die ganze E-Mobilität investiert werden muss. Aber dass solche Werte dann auch mal ein paar Wochen und Monate besser laufen können.
Uli, kommen wir langsam dem Ende entgegen. Also ein Händler hier an der New Yorker Börse hat schön letzte Woche gescherzt und sagt, naja, fehlt eigentlich nur noch, dass Hertz jetzt anfängt, an einem Covid-19-Impfstoff zu arbeiten. Das könnte der Aktie vielleicht auch noch helfen. Ja. Aber nichtsdestotrotz möchte ich zwei oder eine Frage zusammenfassen für dich, dem Ende entgegenkommend. Wir haben ein großes amerikanisches Investmenthaus, das gerade rausgekommen ist und sagt, also wir vermuten, dass das erste Mal seit 2006, 2007 die Konjunktur in Europa sich schneller erholen wird als die USA von der Covid-19-Krise und dass in Anbetracht der Bewertung auch die europäischen Aktienmärkte, auch der DAX, bessere Karten habe auf Sicht der nächsten Monate als der amerikanische Aktienmarkt. Wie beurteilst du das, insbesondere was die deutschen Automobilwerte betrifft?
Also diese Frage US-Aktien versus europäische Aktien ist genau diese Frage, will ich in die hohe Technologie, in die teure Technologie investieren, dann bin ich im S&P 500 eben oder in Europa mit sehr viel mehr zyklischen Werten. Gerade der DAX ist ja ein extrem zyklischer Index, in dem eben sehr viel Werte sind, die Chemie, die Automobilwerte, die von der guten Konjunktur abhängen. So, die sind oft billig bewertet. Wenn wir also da eine graduelle Verbesserung sehen, dann sollten die ein Stück weit nach oben ziehen. Und deswegen gibt es einige Stimmen, die sagen, dass vielleicht für die nächsten Wochen die Europäer etwas besser performen könnten. Die Kapitalrenditen sind zwar traditionell niedriger in Europa. Es gibt auch nicht diese Share-Buyback-Programme, aber die sind natürlich in Amerika im Moment auch nicht in der Weise vorhanden. Also das könnte schon sein, dass Europa hier besser läuft. Und ich glaube, was tatsächlich am Kapitalmarkt sehr gut ankommen würde, ist, wenn die Europäer im Juli ja wieder physisch zusammentreffen und das Paket der Europäischen Union beziehungsweise den Vorschlag von Frau von der Leyen und der Kommission mit Next Generation EU verabschieden würde. Da es in der Art und Weise, wie man es macht, zwar Fragestellungen gibt, aber nicht grundsätzlich, ob es überhaupt kommt, gehe ich heute davon aus, dass da was kommen könnte. Und wenn man da eine gute Balance findet zwischen keynesianischem Nachfragestimulus und langfristigen Investitionen in die Zukunft, dann kann es tatsächlich sein, dass Europa ganz gut wieder aus dieser Krise rauskommt. Ob es schneller geht als in den Vereinigten Staaten, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran schreiben, weil die USA doch eine extrem flexible Volkswirtschaft sind, sich sehr schnell auf Trends einstellt. Auch diese schumpetersche Zerstörung, also den Strukturwandel, sehr viel bereitwilliger ist einzugehen. Also da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen, ob die USA tatsächlich langsamer da rauskommt als Europa. Aber wie gesagt, diese Zyklik spricht dann für eine gewisse Zeit sicherlich auch mal für europäische Aktien wieder.
Also gibt es eben in jeder Krise auch einen Vorteil. Man muss schon sagen, dass in Europa auf einmal viele Dinge möglich werden, die in einem normalen Wirtschaftsumfeld nicht möglich gewesen wären. Ne? Also das Thema Wiederaufbaupaket in Europa, ne? Da gibt es sicherlich auch viele kritische Stimmen, keine Frage, insbesondere auch aus Deutschland. Aber wenn Großbritannien die EU nicht verlassen würde, quasi mit dem Brexit, dann hätte dieses Wirtschaftspaket mit einer gemeinsamen Ausgabe von Verbindlichkeiten sicherlich weitaus weniger Chancen. Und ich sage an der Stelle nochmal vielen Dank und ich freue mich schon auf die zweite Runde. Was tun? Das ist das große Fragezeichen, das gerade im aktuellen Umfeld wichtig ist. Und an der Stelle sage ich mal an dich, Uli, vielen Dank. Danke an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke auch an dich, Markus. Hat wie immer Spaß gemacht.
Same here.